Okay, also dieses Video wird kein langweiliges Politikvideo. Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Nicht, weil ich aktiv versuche, jemanden zu zerstören, sondern weil die Fakten und Tatsachen einfach dafür sprechen, dass die CDU sich selbst, ihren Ruf und ihr Wahlergebnis damit selbst zerstört.
Die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein wird erste Kanzlerin Österreichs. Das kündigte Bundespräsident van der Bellen am Nachmittag in Wien an. Er beauftragte Bierlein mit der Bildung einer neuen Regierung, die bis zur Neuwahl im September im Amt bleiben soll. Hintergrund ist der Sturz von Kanzler Kurz im Zuge der Affäre um das sogenannte Ibiza-Video.
Und damit herzlich willkommen frisch nach der Europawahl zu Episode 96 vom Jungen Politischen Podcast. Und an meiner Seite, wie eigentlich immer, Simon.
Ja, hallo, und an meiner Seite natürlich der Roman.
Ja, moin.
Sehr enthusiastisches Moin hier von dir auf jeden Fall. Ja. Unabhängig davon möchte ich einmal ganz kurz sagen, ich meine, ihr habt es ja am Titel schon erkannt, unsere Themen heute sind einmal die ganze Regierungskrise in Österreich. Von vorne bis hinten schauen wir uns das nochmal an und vor allem die Konsequenzen und das Video von Rezo. Auch da, das ist ja inzwischen schon ja eine durchaus längere Geschichte, schauen wir uns nochmal ja alles an, was da passiert ist, und sprechen auch darüber, ja, über vor allem die Reaktionen, inwiefern die gestimmt haben und inwiefern sie nicht gestimmt haben.
Heute wird es wirklich eine Episode, in der wir Entwicklungen, die fast schon ganz abgeschlossen sind, also Österreich natürlich mit der Neuwahl, das ist bei weitem noch nicht abgeschlossen, aber auf jeden Fall so diesen inneren Block der Regierungskrise gucken wir uns Revue an, lassen das mal an unserem geistigen politischen Gehirn Revue passieren, und selbiges gilt auch für die ganze Entwicklung rund um Rezo.
Das finde ich gut, dass du einfach nochmal exakt das wiederholst, was ich bereits gesagt habe. Aber ich meine, dann, falls die Leute hier so im Halbschlaf sind, ist das ja vielleicht durchaus hilfreich.
Ja, nee, ich fand das aber ganz interessant, weil eigentlich sind wir meistens immer in politischen Gewässern, über die wir dann sprechen, und dass wir nicht sozusagen vom
du
Land
uns angucken. Du hast irgendwie heute eine Metapher gefrühstückt, oder wie?
Also ja, ich habe irgendwie Gefilde gesagt und musste dann
aber auch Metapher. So eine leicht behinderte Metapher, wenn ich mir dein geistiges Gehirn jetzt nochmal hier vor Augen führe, aber ich würde sagen, kommen wir darüber hinaus und retten wir die Episode, indem wir eine altbewährte Kategorie des Jungen Politischen Podcasts öffnen, bevor wir uns in die Themen von heute stürzen. Und zwar heißt diese Kategorie das Update.
Ja, und bevor wir jetzt zu dem offensichtlichen Update-Thema, und zwar der Europawahl, kommen wir zu der etwas nicht so ganz prominenten Thematik, die wir aber auch schon mal im Jungen Politischen Podcast behandelt haben. Und zwar die Wahl in Israel, die hatte ja Benjamin Netanyahu bekanntermaßen gewonnen, hat ja auch den Regierungsauftrag bekommen. Allerdings
so war auch schon damals unser Update. Ja.
Allerdings hat er es nicht geschafft, eine Regierung innerhalb der Frist, die ihm zur Verfügung stand, zu bilden. Und dementsprechend hat sich die Knesset, das israelische Parlament, jetzt selber aufgelöst und es wird Neuwahlen geben.
Jo, das ist richtig. Und natürlich die offensichtliche offensichtliche Entwicklung ist die Europawahl. Das wollte ich sagen. Das sollten wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben. Aber hier nochmal kurz zur Information. Die Grünen haben mit Abstand diese Europawahl gewonnen, zumindest wenn man sich vergangene Ergebnisse anguckt. Ansonsten die CDU zwar immer noch stärkste Partei, aber mit herben Verlusten, genauso wie die Sozialdemokraten. Das Ganze, finde ich, war ja durchaus so zu erwarten. Und jetzt gibt es ja die Spekulation, inwiefern da vielleicht auch ein YouTuber dran schuld sein könnte. Ja,
was auch namens Rezo. Ja, was ganz interessant ist, denn bei den unter 60-Jährigen ist ja interessanterweise die grüne Partei die stärkste Kraft. Also da sieht man auf jeden Fall, dass es und irgendwie nur weit unter 10% der Erstwähler haben nur CDU gewählt. Das heißt, selbiges gilt auch für die SPD. Die beiden Volksparteien in den digitalen Anführungszeichen, die ich hier gerade betonen möchte, haben wirklich ein Strukturproblem bei den jungen Wählern, und inwieweit das mit Rezo zusammenhängt, das wollen wir im zweiten Teil dieser Episode behandeln. In der ersten gucken wir aber erstmal zu unseren etwas skurrilen Nachbarn nach Österreich.
Das ist richtig. Vorher natürlich einfach der Ordnung halber wird das Update geschlossen, und jetzt viel Spaß mit meinem Beitrag. Ich bin mir ziemlich sicher, wir alle haben von der österreichischen Regierungskrise mitbekommen, die sich Mitte Mai entfaltet hat. ein dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung zugespieltes Video, das den zum Veröffentlichungszeitpunkt noch Vizekanzler Heinz-Christian Strache bei einem konspirativen Treffen mit einer angeblichen russischen Oligarchentochter zeigt, brachte zunächst Vizekanzler Strache selbst, anschließend auch die Regierung und ÖVP-Kanzler Kurz zu Fall. Nachdem am 20. Mai sämtliche FPÖ-Minister als Reaktion auf die Entlassung des FPÖ-Innenministers Kickl zurücktraten, verlor Kanzler Sebastian Kurz das von den Sozialdemokraten beantragte Misstrauensvotum durch Stimmen der FPÖ und natürlich der SPÖ. Wie die Zukunft in Österreich nun aussehen soll, ist für viele ein Rätsel. Für die Neuwahlen im September sieht es danach aus, dass keine Partei eine absolute Mehrheit erreichen wird. Die Große Koalition wird nach dem Misstrauensantrag der SPÖ gegen Kurz schwierig zu rechtfertigen sein. Außerdem war das Hauptversprechen von Kurz im letzten Wahlkampf, endlich den Stillstand der Großen Koalition beenden zu wollen. Eine Koalition der Sozialdemokraten und der FPÖ scheint noch absurder. Neben dem gemeinsamen Ziel, Kanzler Kurz zu stürzen, vereint die beiden Parteien so gut wie nichts. Mit dem Blick auf diese beiden alternativen Konstellationen lässt sich also erklären, warum Kurz eine erneute Koalition mit der FPÖ nicht ausschließt. Doch auch die wäre schwierig zu rechtfertigen. Es scheint, als hätte sich die Regierungskrise in Österreich zu einer Staatskrise transformiert. Ja, diese ganze Regierungskrise in Österreich haben wir auch in Deutschland praktisch in allen Details miterlebt, nicht zuletzt auch deshalb, weil zwei deutsche Zeitungen letztendlich daran schuld...
Böhmermann.
Nee, der war es nicht, sondern die Süddeutsche Zeitung und das Magazin Der Spiegel, von dem man eventuell mal gehört haben könnte jeweils. Und da gibt es ja dann auch jetzt natürlich aus Österreich, vor allem von der FPÖ, Verschwörungstheorien, dass aus Deutschland eben hier jetzt Aktivisten die Regierung gestürzt haben. Und das Ganze wird als ein Angriff von außen praktisch geframed. So möchte die FPÖ sich da einigermaßen rausreden. Und zwar sind sie in den Umfragen jetzt einigermaßen abgestürzt, aber bei der Europawahl haben sie ja erschreckende, ich glaube 17% oder so, erzielt. Und das waren sogar 100.000 Stimmen mehr als bei der letzten Europawahl. Zwar insgesamt weniger Prozent, weil die Wahlbeteiligung gestiegen ist, aber trotzdem, das zeigt, in Österreich gibt es eine große Menge an Menschen, denen offensichtlich scheißegal ist, was die FPÖ macht, und sie wird trotzdem gewählt. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen erschreckend, oder?
Ja, das ist halt pure Enttäuschung, purer Protest, das totale Ablehnen von dem, was sich aktuell
entwickelt. Was sich entwickelt. Demokratie schimpft, würde ich sagen eigentlich, oder? Also, ja, also was in dem Video passiert, ist ja höchst antidemokratisch.
Also erstmal, ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich wirklich einer der ganz wenigen Deutschen, die dieses Video noch nicht gesehen haben. Simon hatte mir ganz kurz gesagt, was da dringend vorkam. Und der ist bei der Kronzeitung, wollte der einfach Journalisten indirekt austauschen. Und das hat halt wirklich schon harte.
Eigentlich auch, ja.
Ja, das hat schon sehr harte Züge von Hitler. Also da muss man jetzt nicht um heißen Brei rumreden. Das ist wirklich sehr autoritär, wenn man da in die freie Medienlandschaft auf solche Arten und Weisen eingreift. Das ist unfassbar.
Ja. Und natürlich. Und das ist ja sogar ein FPÖ-Ziel, zumindest was die freie Presse angeht, das schon vor dem Ibiza-Video klar war. Also die FPÖ hat schon vorher Druck, vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgeübt, hat ja gegen Armin Wolf, den bekanntesten Nachrichtensprecher dort, ja Kampagnen gefahren und die öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Style Donald Trumps diffamiert. Also diese Pressefeindlichkeit, die hat die FPÖ nicht, oder die zeigt sich nicht erst seit dem Leak, sondern dies erklärtes politisches Programm dort.
Das sind die provokanten Aussagen von Simon. Ich als Roman distanziere mich hiermit von eine kleine ORF-Anspielung noch. Ja, also das ist natürlich mit dem Moderatoren da vom ORF, der ist ja auch nicht so richtig, ich habe das auch nur so mit einem halben Auge mitbekommen, aber der ist von seinen Kollegen auch nicht so richtig unterstützt worden, der Armin Wolf, ne? Also, dass man da irgendwie Solidaritätsbekundungen oder so bekommen hat. Also ich weiß, dass es aus Deutschland auf jeden Fall was gab und es waren natürlich auch welche aus Österreich, aber so wirklich sich zur Wehr setzen gegen diese total unberechtigte Kritik von freien Journalisten,
das Problem ist so ein bisschen in Österreich, dass es dort nicht so wirklich große, starke Zeitungen gibt. Das könnte auch der Grund sein, warum das Ganze dann jetzt endlich über deutsche Zeitungen gelaufen ist, weil dort gibt es natürlich die Kronzeitung, aber das ist halt ja, die hat Bildniveau, hat prozentual nochmal den vierfachen Einfluss von der Bild-Zeitung. Also der Boulevard dort ist extrem einflussreich. Aber so investigative Zeitungen, die haben längst nicht die Schlagkraft in Österreich, wie wir das hier aus Deutschland kennen. Das vielleicht so ein bisschen dann in der Hinsicht als Erklärung.
Ja, aber das ist auf jeden Fall erschreckend gewesen. Und also es ist eigentlich schon der eigentliche Skandal, wenn man jetzt mal wieder auf das Video zurückkommt, ist, dass man eine FPÖ überhaupt in der Regierung hatte. Das sind halt
ja, natürlich.
Eine Partei, die in der Tradition von Jörg Haider steht und rechtspopulistisch bis viel weiter noch rechts ist, dass so eine Partei niemals die Regierung eines demokratischen Staates innehaben sollte oder mit Regierung oder irgendwelche Ministerien und auch ein Innenministerium oder ein Vizekanzleramt. Das stimmt natürlich auch. Und dementsprechend
bin ich voll bei dir.
Ist es auch richtig, dass jetzt auch Kurz gestürzt ist, weil der hat das auch mit zu verantworten.
Ist nochmal eine spannende Diskussion, weil das würde ich sogar...
Ja, er hat ja mit den Rechtsextremen hat er ja paktiert in der Koalition. Und das ist schon schlimm genug. Aber um auf diese ursprüngliche Frage noch... Ja, aber das können wir gleich, das kommt ja chronologisch erst später. Aber auf diese ganz ursprüngliche Frage von dem Europawahlergebnis. Also ich glaube, dass es wirklich Leute sind, die keine Antidemokraten sind, die einfach nur so unzufrieden sind mit ihrer aktuellen Lage, warum auch immer, dass sie nicht die FPÖ wählen, weil sie die FPÖ wählen, sondern weil sie den anderen möglichst viel was reindrücken möchten. Das ist ja der Grund.
Ich glaube, die wählen die FPÖ, weil es teilweise einfach Rassisten und Ausländerfeinde sind. Also ich glaube, ja, da muss man gar nicht drum rumreden. Die wählen die FPÖ, denen ist egal. Ich glaube, die Leute, die die FPÖ wählen, das ist ja, zeigt sich ja im Wahlergebnis jetzt, dass also von denen, die sie immer noch gewählt haben, denen ist egal, ob irgendwie die prominentesten Figuren irgendwie, ja, Staatsaufträge verhökern oder gegen die Presse wettern, das ist den Wählern egal, weil das ist so ein bisschen halt die politische Auffassung, die sie selber haben. Also wer diese FPÖ jetzt noch wählt, der ist einfach offen, ja, demokratiefeindlich, pressefeindlich, ausländerfeindlich. Ich glaube, da muss man gar nicht drum rumreden. Österreich hat ein sehr großes Problem scheinbar mit diesen, mit dieser hohen prozentualen Anzahl an Menschen, die die Demokratie und die demokratischen Prinzipien zumindest teilweise dort einfach abzugehen scheinen.
Dann sind 17% der Wähler rechts, Rassisten und Ausländerfeinde in Österreich. Ja. Willst du das damit sagen?
Das will ich damit sagen, ja.
Also, ja, ich weiß nicht. Also, natürlich ist das auch ein sehr großer Teil, aber ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass es einfach verzweifelte Menschen gibt, die halt das als
aber diesen den Menschen, größten
da muss Impact, mir noch zustimmen, den sie...
Natürlich,
ist die Pressefreiheit voll egal. Recht. Ja, du hast inhaltlich voll recht, das, was die FPÖ gemacht hat und dass man das
als mir geht es auch um die Menschen. Wer diese FPÖ wählt, dem muss doch egal sein, wie mit der Presse umgegangen wird.
Ich glaube, FPÖ-Wähler haben mit
Journalismus und der Pressefreiheit nichts am Hut.
Das verneine ich ja gar nicht. Aber sie wollen trotzdem... weil das halt dieser krasseste, und das wird vielleicht sogar dadurch dann noch bekräftigt, diese krasseste Art und Weise ist, mit der eigenen Stimme zu sagen, nein, ich bin gegen die und die Entwicklung und gegen meine aktuelle Lage. Das ist inhaltlich... Und
gegen die demokratischen Prinzipien.
Das ist dann eine Schlussfolgerung, aber das ist keine intrinsische Motivation.
Doch, ich glaube, das ist das Problem. Also diese FPÖ ist so offensichtlich jetzt und das spätestens nach dem Video stellt sie sich gegen demokratische Prinzipien wie Pressefreiheit. Menschen, die diese Partei wählen, jeder in Österreich hat von diesem Video mitbekommen und was darin gesagt wurde, denen ist die Pressefreiheit egal, die wollen am liebsten die Journalisten dort austauschen. Also ganz ehrlich, das finde ich, kann man nicht mehr schönreden. Sollen wir vielleicht jetzt, worauf ich ja vorhin hinaus wollte, weil du es kurz angesprochen hattest, zum Sturz von Kurz kommen, das reimt sich ja so wunderschön. Sturz von
Kurz, ja.
Wir werden so ein bisschen springen jetzt wahrscheinlich hier hin und her, weil eben so viel passiert ist, aber ich denke, das ist ja grundsätzlich kein Problem. Das ist ja so ein bisschen die neueste Entwicklung jetzt, dass die FPÖ gemeinsam mit der SPÖ, also den Sozialdemokraten, die Regierung dort gestürzt hat, einschließlich Kanzler Kurz. Und du hast vorhin angedeutet, dass du das für richtig geil hältst. Warum?
Weil, also wenn man das jetzt mal auf Deutschland überträgt, Eine CDU-Politikerin, Annegret Kramp-Karrenbauer, geht auf Bundesebene mit der AfD in eine Koalition und ist mit einem Minister Bernd Höcke einverstanden. Und ja, wenn sich dann herausstellt, dass er in diesem unfassbaren Maßstab Scheiße gebaut hat, dann ist es auch die Schuld von Annegret Kramp-Karrenbauer, weil sie ihn durch die Koalition dieses Ministerium überhaupt erst gegeben hat. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall auch richtig, dass, wenn wir jetzt wieder dieses Konzept auf Österreich übertragen, dass Kurz dafür bestraft wird. Ich denke, dass es, der wird die nächste Wahl ja so oder so trotzdem gewinnen. Aber dass
das
er
ist
auf
ja
jeden
das Absurde.
Deshalb, ja, das ist absurd, aber dass er auf jeden Fall jetzt erstmal aus seinem Amt da rausgeschmissen worden ist.
Aber
weil,
guck mal, das
so
sehe ich anders,
ja nicht gehen.
Weil ich finde, wir müssen, was das angeht, kann man ja realpolitisch bleiben. Erstmal, ich halte von Sebastian Kurz gar nichts. Es ist für mich ein Mensch, der hat offensichtlich keine Prinzipien. Der will einfach nur an die Macht Kanzler sein, hat gemerkt, in Österreich ist es gerade fesch, sich recht zu geben, hat somit die ÖVP umstrukturiert, auch zu einer ausländerfeindlichen Partei, hat so die Wahl gewonnen. Der Typ hat überhaupt keine Prinzipien, der war als Außenminister damals in der Großen Koalition auch in der Flüchtlingskrise tätig und hat sich dort daran beteiligt teilweise, dass Menschen eben nach Österreich aufgenommen wurden und hat mit Merkel zusammengearbeitet und tut jetzt so, als ob irgendwie geht jetzt mit der FPÖ zusammen, die sich extrem dagegen stellt und positioniert sich selbst inzwischen dagegen. Also der ist einfach gerade so, genau, opportunistisch, das ist das perfekte Wort, genau. Von dem halte ich gar nichts. Trotzdem muss ich sagen, ich verstehe nicht, was die SPÖ sich erhofft hat von diesem Misstrauensvotum. Weil die Österreich selber, der Staat, ist aktuell völlig instabil, sowieso schon. Die FPÖ-Minister sind schon zurückgetreten, bevor es dieses Votum gab. Und jetzt hätte, die Neuwahlen waren auch schon gesetzt, dass es Neuwahlen gibt. Warum lässt man Kurz jetzt nicht bis zu den Neuwahlen das Ganze noch verwalten, sondern muss den auch noch stürzen? Weil was soll jetzt danach passieren? Das hilft doch wirklich keinem und das, finde ich, schließt doch jegliche Optionen auch, also aus politischer Sicht für die SPÖ, für die Zukunft aus. Was sollen die denn sagen? Ja, wir gehen jetzt in die große Koalition mit dem Kanzler, dem wir vorher unser Misstrauen ausgesprochen haben. Also bitte?
Ja, sie haben ihm das Misstrauen ausgesprochen, weil in dieser Konstellation wäre die ÖVP dann ja ganz alleine gewesen in der Regierung bis zur Neuwahl.
Aber man hat dann Vertrauen gegen dem Kanzler, wenn man eigene Minister dann in der Regierung hat, oder was?
So kann man argumentieren, wenn man will, würde
so
ich jetzt
nicht. So kann man nicht tun. Argumentieren, finde ich.
Doch.
Also entweder du vertraust dem Kanzler oder du vertraust dem
nicht. Also ich denke erstmal, die SPÖ hat das aus Wahlkampfzwecken gemacht, dass sie da nochmal ganz klare Kante zeigen wollten. Was dann nach der Wahl passiert, ist natürlich nochmal eine andere Debatte. Und auf diese Frist gesehen ist es natürlich ein klein wenig merkwürdig, weil, wie du es in deinem Beitrag dann beschrieben hast, ist kaum realistische Konstellation gibt, wenn die SPÖ jetzt sozusagen bei dieser Linie bleibt. Allerdings kann ich es schon nachvollziehen, dass du einem Kanzler, der Rechtsextreme in die Regierung deines Landes gebracht hat, dass du den abstrafen willst und da politisches Kapital rausschlagen willst, dann kannst du das auch so machen. Und was du so ein klein wenig impliziert hast, warum muss man jetzt auch noch den Kurz da wegmachen? Die Alternative, finde ich, ist sogar ein klein bisschen besser, als jetzt Kurz lange zu haben. Jetzt hat man nämlich irgendeinen ehemaligen Finanzminister oder so, der ist ein klein wenig unparteiischer, unabhängiger, unparteiisch nicht, der ist konservativ, glaube ich, aber unabhängiger. So, ich bin's mal kurz aus dem Schnitt, um das alles richtig zu stellen. Ich habe gerade gesprochen von Hartwig Löger, der ist der ehemalige Finanzminister und kein Parteimitglied, obwohl er der ÖVP näher steht. Und er war der Interimskanzler, bis Bundespräsident Van der Bellen jetzt die Übergangskanzlerin vorgestellt hat. Und die Übergangskanzlerin, die jetzt bis zu den Neuwahlen Kanzlerin ist, ist Brigitte Bierlein, die Verfassungsrichterin, und sie ist eine Konsenskandidatin und wird dementsprechend wirklich das Land schön konsensmäßig bis zur Wahl verwalten. und der kann das dann wirklich mit dieser sachlichen Nüchternheit bis zur Wahl noch verwalten und vor allem hat Kurz nicht mehr die Möglichkeit, als noch aktiver Bundeskanzler bis zur Wahl politisches Kapital zu schlagen, indem er beispielsweise das, irgendwelche anderen Staatschefs oder so
ja, trifft. Ja, das guck mal, das sehe ich überhaupt nicht. Warum sollte Kurz jetzt in dieser Zeit irgendwie, wo er noch Kanzler ist, mehr, wie du es nennst, politisches Kapital sich erarbeiten können, als ja, jetzt,
wo er nicht Kanzler gesagt, ist. Aber
sein dass Bild er etwas in der Öffentlichkeit hat. Als Kanzler, also er ist doch offensichtlich im Kopf der Österreicher schon längst Kanzler. Er hat schon allen möglichen ausländischen Staats- und Regierungschefs getroffen und so weiter.
Ja, aber, also, nee, aber es ist schon ein Unterschied. Wenn du jetzt irgendwie zwei Wochen vor der Wahl ist, sagen wir noch, irgendwie ein großes, irgendeine große Veranstaltung, wo wo das Staatsoberhaupt, ist glaube ich der Bundespräsident, aber der Regierungschef von Österreich dann eine Rede halten muss. Und allein dieses, man stellt sich das dann vor in der Medien, dieses Bild, man sieht irgendeine große Veranstaltung, eine generische Veranstaltung und dann den Regierungschef da eine Rede halten, wenn das, das Kurz soll der ist, Grund sein, hat er, warum nein, die Menschen ihn das dann eher natürlich nicht der einzige, aber es ist trotzdem ein kleinbündiges politisches Kapital. Das hat man ja auch gesehen, also Merkel gegen Schulz. Nicht. Merkel konnte sich immer mit den ganzen Staatschefs abfotografieren lassen, weil bei allen wichtigen Veranstaltungen hat den Staat repräsentiert ja,
Fotos
und konnte Kurz daraus politisches Kapital schlagen. Und Fotos sind wichtig, natürlich sind Fotos wichtig und dementsprechend
aber ich glaube, es wäre andersrum sogar gelaufen, wenn sie Kurz in diesem aktuellen Zustand Österreichs in der Regierung gehabt hätten, dann glaube ich eher, dass es für ihn schwieriger gewesen wäre, dass man ihm vorgeworfen hätte, irgendwie, was weiß ich, Stillstand oder so. Du kannst doch als Kanzler, deshalb erleben wir es ja häufig, dass, keine Ahnung, Präsidenten in den USA oder Kanzler in Deutschland abgestraft werden, wenn dadurch, dass sie an der Regierung sind. Also ich glaube,
Stillstand,
regieren ist eher schlechter für dich, als nicht zu regieren für den Wahlkampf.
Stillstand, wenn du keine Mehrheit im Parlament hast, das musst du mir auch noch mal erklären. Natürlich ist dann Stillstand.
Ja, aber es trotzdem kannst du ihm das vorwerfen. Also ich, ja, das würde ich sagen. Ich sehe das nicht.
Und
wie gesagt, dumm. Die SPÖ hat sich damit für mich disqualifiziert für als nächste Regierungspartei, weil nein, man kann nicht mit einem Kanzler Sebastian Kurz zusammenarbeiten, weil man ihm vorher das Misstrauen ausgesprochen hat.
Also die SPÖ hofft langfristig gesehen, dass sie ja nicht mit dem Kanzler Kurz, sondern mit der ÖVP zusammenarbeitet.
Aber die ÖVP wird nicht Sebastian Kurz ersetzen, denn Sebastian Kurz ist populär wie nie.
Man kann ja auch davon ausgehen, das ist sehr unwahrscheinlich, aber dass die SPÖ stärker wird als die ÖVP. Natürlich, wir haben jetzt gesehen,
die ÖVP profitiert davon, dass die FPÖ Stimmen verliert, weil die Leute wandern nicht zur SPÖ, die wandern zur ÖVP. Sebastian Kurz hat ja nicht ohne Grund jetzt
was nicht rational
Neuwahlen ist, erklärt und sozusagen dafür gesorgt, dass die FPÖ sich jetzt aus der Regierung zurückzieht. Der hofft sich bei den Neuwahlen noch mehr Stimmen zu bekommen als vorher und ich halte das für eine realistische Aussicht.
Also erstmal, dass die SPÖ jetzt nicht profitiert, die SPÖ nicht profitiert hat, hat man jetzt auch beim Europawahlergebnis gesehen, das war ja mickrig, irgendwie 0,2 Prozentpunkte mehr. Aber das Ziel erstmal von der SPÖ ist, dass man bei der Bundestagswahl, oder heißt es da auch
bei der Nationalratswahl,
dass man dort das bestmögliche Ergebnis zielt. Und da ist klare Kante gegen Kurz erstmal ein richtiges Zeichen. Und dadurch, dass man ihm dann das Misstrauen abgesprochen hat, wurde das nochmal öffentlichkeitswirksam gezeigt. Und man hat halt auch noch einmal ihm wirklich zeigen können, das, was du mit der FPÖ-Regierung gemacht hast, das ist falsch. Dadurch hast du unser Land zugrunde gerichtet. Hier hast du
jetzt da die bin Quittung. Ich ja auch bei dir. Wie gesagt, ich halte von Sebastian Kurz überhaupt nichts. Für mich ein absoluter opportunistischer. Deshalb, aber trotz allem, auch allein aus Sicht der SPÖ für mich ein politischer Fehler, weil sie haben sich damit disqualifiziert, mit ihm in eine Regierung zu gehen.
Also erstmal, du bist schon in diesem realpolitischen, wer kann woraus Profit schlagen. Also ja, erstmal
aber so moralisch, doch offensichtlich
SPÖ-Politiker. Also erstmal, um das noch einmal wirklich festzumachen, moralisch, wenn man jetzt diese ganz große Keule schwingen will, moralisch ist es voll und ganz, ist es sogar richtig, dass man Kurz bestraft, weil er hat diese Rechtsextremen in die Regierung gebracht.
Ja, weißt du, wer ihn final bestraft hat? Die FPÖ, weil ohne die Stimmen der FPÖ wäre Kurz jetzt noch im Amt. Also ja, das ist ja auch, wohl nicht, also die Sozialdemokraten haben sich mit den Faschisten da zusammengeschlossen, um ihn zu stürzen.
Nein, das, Das jetzt, die haben zusammen gestimmt, die haben zusammen gestimmt und das war dann auch der ausschlaggebende Grund, warum er abgesetzt worden ist, aber und aus unterschiedlichen Gründen.
Und das macht er ja schon. Kurz sagt jetzt die ganze Zeit,
aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, ich weiß, aber hör mir doch mal zu, weil du ja die ganze Zeit von politischem Kapital sprichst. Das ist perfektes politisches Kapital für Kurz, weil damit, und das sagt er jetzt ja auch die ganze Zeit, oh, das ist aber eine komische Koalition hier jetzt von den Freiheitlichen und von den Sozialdemokraten und damit hat er ja auch recht. Also,
aber es ist auch ja eine komische Konstellation von den Freiheitlichen und den Konservativen. Das, also erstmal, ich finde es total absurd, dass man die FPÖ als Freiheitlichen bezeichnet, weil die sind nicht freiheitlich.
Die heißen Freiheitlichen.
Ja, ich weiß, das ist trotzdem. Also die FPÖ, also diesen Vorwurf kann man genauso gut der ÖVP machen, weil die haben noch viel mehr paktiert als nur bei einer Abstimmung. Die waren mit denen
richtig, in der Regierung. Richtig, aber die sind politisch eben auch schon so, ja, zumindest mit einem, ja, sag ich mal, C jetzt im Faschismus angekommen. Also
ja, also diesen grundlegenden Punkt, den ich machen wollte, erstmal, ich finde es moralisch richtig, dass Kurz abserviert worden ist, weil das war mit sein Fehler, die FPÖ in die Regierung zu bekommen. Inwieweit das politisch klug war von der SPÖ, das werden wir sehen. Ich denke jetzt auch nicht, dass sie die nächste Wahl als stärkste Kraft gewinnen werden und dass es mittelfristig dann für die Koalitionsbildung nicht vorteilhaft, dass man ihn da jetzt abgesetzt hat. Aber so weit, das ist natürlich auch klar.
Gerade den Sozialdemokraten in Österreich, dass sie so weit nicht denken, oder was?
Also, nee, das war jetzt eigentlich nur meine Analyse.
Ja, eben, aber also ich bin mir sicher, jeder Einzelne bei der SPÖ, der dafür gestimmt hat, also alle, haben diesen Gedankengang vorher auch gehabt. Also warum, deshalb erklärt sich mir das nicht, dass sie dann den Kurz stürzen.
Die haben gedacht, dass das ihnen im Wahlkampf hilft, um klare Kante gegen Kurz gezeigt zu haben, dass die mehr Prozente bekommen.
Ja, und dann sagen sie, ach ja, und jetzt gehen wir doch wieder mit dem Kanzler in eine Regierung, dem wir vorher unser Misstrauen ausgesprochen haben.
Muss man gucken, also ob die Grünen da eine Rolle spielen,
Grünen spielen keine Rolle, die sind bei Dümpeln knapp bei 5% rum.
Ja, das stimmt natürlich, bei der Europawahl auch eine bundesweite Wahl, haben sie 14%, muss man gucken, wie sich das entwickelt, aber wenn sie jetzt da bei 5% in Nationalratsumfragen sind, bei aktuellen, dann wird das ja auch seine Richtigkeit haben. Ja, also ich weiß es auch nicht, ich glaube am Ende des Tages hat die SPÖ gedacht, dass sie ihr Wahlergebnis damit verbessern kann, indem sie Kurz dann nochmal das Misstrauen aussprechen. Inwieweit das sinnvoll war, das werden wir dann noch im Verlauf der Zeit sehen.
Ja, eben und deshalb, also ich habe ja in meinem Beitrag nur von diesen drei Parteien gesprochen, was die Regierungsbildung angeht. Und ich glaube, da wird sich nicht groß was ändern, dass da andere Optionen möglich sein werden. Also da müsste es zumindest weitere Überraschungen geben. Ja, jetzt haben wir unser Hauptthema, und zwar den Sturz des Kurz, ausführlich schon diskutiert. Ich finde, wir müssen auf dieses Ibiza-Video, das haben wir auch kurz angesprochen, aber das sollte jeder Demokrat die gleiche Meinung zu haben. Es ist erstmal überhaupt, also natürlich kann man sich fragen, ja, von wem ist das, wer hat das aufgenommen? Und das ist ja auch ganz interessant zu erfahren, aber das ist zweitrangig. Punkt 1, der wichtigste Punkt ist der Inhalt des Videos, der ist ein absoluter Skandal und jeder Versuch, wie es jetzt hier in Deutschland von der AfD oder in Österreich von der FPÖ passiert, die Diskussion umzulenken auf, ja, wer hat das denn eigentlich erstellt, war das irgendein Geheimdienst, ist einfach nur ein Versuch zu vertuschen, was eigentlich für ein großer Skandal in diesem Video da passiert ist.
Ja, natürlich, man ganz unabhängig jetzt von diesem ganzen AfD-Zeugs und so, man muss auch über die Intention von den Leuten, die so ein Video nicht veröffentlichen, das waren Zeitungen, die haben nur die Intention, dass das transparent machen, aber die Quelle waren, darüber muss man auf jeden Fall auch noch weiter recherchieren, aber das ist jetzt nicht der Hauptpunkt, der Inhalt ist schon wichtiger, das stimmt natürlich voll und ganz.
Und ich finde, nach meiner persönlichen Beobachtung zumindest, und ich glaube, es liegt nicht unbedingt an meiner Bubble, dass diese Ablenkungstaktik auch nicht so wirklich aufgeht. Also gerade in Österreich, aber auch in Deutschland ist die Diskussion eindeutig bei what the fuck passiert in diesem Video und nicht bei, wer hat das eigentlich gemacht? Außer, dass man sich hier drüber lustig macht, ob Böhmermann dahinter steckt. Ja. Aber deshalb, da muss man sagen, haben die Faschisten in Europa und also speziell in Österreich, aber auch die Verbündeten eben eine herbe Niederlage einstecken müssen und ihnen ist es nicht gelungen, das umzuframen, das wollte ich sagen.
Ja, und das ist ja auch gut so, weil da gibt es ja eigentlich nichts umzuframen. Aber ich würde dann sagen, apropos kontroverse Videos, würden wir so langsam zum nächsten kommen, oder?
auf jeden Fall. Ja, da hast du ja den Beitrag zu gemacht. Auch das haben wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, jeder hat das mitbekommen. Aber trotz allem, Roman, ja, so gnädig wie er ist, hat noch mal ein paar Sätze dazu geschrieben und euch kurz zusammengefasst, was in dem Video passiert und was die Diskussion um das Video jetzt eigentlich genau inhaltlich war.
Wenn man sich die Diskussion der vergangenen Monate zu der viel umstrittenen EU-Urheberrechtsreform und die in den letzten Tagen getätigten Reaktionen auf das Rezo-Video anschaut, könnte man echt den Eindruck gewinnen, dass Angela Merkel mit ihrer Aussage, das Internet ist für uns alle Neuland, vor allem ihre eigene Partei gemeint hat. Aber fangen wir mal am besten von vorne an. Der 26-jährige YouTuber Rezo hat Mitte Mai ein millionenfach geklicktes Video mit dem Titel Die Zerstörung der CDU veröffentlicht, in dem er schwerpunktmäßig die CDU-Politik in den Bereichen der Sozial-, Klima-, Kriegs-, Bildungs-, Urheberrechts- und Drogenpolitik scharf kritisiert. Diese Kritikpunkte, die er teilweise sehr zugespitzt formuliert, versucht er mit einem 13-seitigen Quellenverzeichnis zu belegen. Nachdem das Video viral gegangen ist, ließen die Reaktionen aus der Politik, speziell von der CDU, nicht auf sich warten. Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bezeichnete das Video als, Zitat, Vermischung von ganz vielen Pseudofakten, Zitat Ende. Weiter sagte Ziemiak, Zitat, er macht von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch. Journalismus ist das aber nicht, Zitat Ende. Rezo reagierte seinerseits mit einem Statement auf Twitter auf die Kritik, die gegen seine Person und sein Video hervorgebracht worden ist. Am 24. Mai, zwei Tage vor der Europawahl, veröffentlichte Rezo ein weiteres Video, in dem er zusammen mit 70 anderen bekannten YouTubern seine Zuschauer dazu aufforderte, weder die CDU noch die SPD und schon gar nicht die AfD zu wählen. Die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer äußerte sich im Hinblick auf dieses Video folgendermaßen.
Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen.
Nach dieser Aussage von Annegret Kramp-Karrenbauer mit Bindestrich, ganz wichtig, kein Nährplatz Bindestrich zwischen Kramp und Karrenbauer, wird ihr jetzt häufig Zensur vorgeworfen aus der Netzgemeinde, also beispielsweise Herr Newstime hat schon ein Video gemacht und auch eine Petition geteilt, in der man sich gegen die Zensur ausspricht und ja, das ist vielleicht, wir können das Pferd mal von hinten aufsatteln, wenn wir es mal so sagen wollen.
Klassische Roman-Metapher mal wieder.
Ja, genau. Dass wir mit einem der letzten Ereignisse mal kurz beginnen, und zwar halt genau mit dieser Aussage von Annegret Kramp-Karrenbauer. Bezogen war das ja auf das zweite Video, was ich erwähnt habe, von diesen 70 oder nach aktuellem Stand sogar schon 90 Webvideoproduzenten, die sich da die gemeinsamen Stellungen bezogen haben und gesagt haben, wählt nicht CDU, nicht CSU, nicht SPD und schon gar nicht AfD.
Genau.
Und ja, da mal dein Statement dazu. Also ist das für dich, was AKK gefordert hat, ist das für dich Zensur?
Ach, ja. Weißt du, also das stört mich so ein bisschen und ich glaube, das Rezo-Video ist ein Twitter-Thema. So, ich würde sagen, das ist ein Twitter-Thema. Das hat zwar inzwischen dann auch die Twitter-Bubble verlassen, aber es ist ursprünglich.
Aber signifikant verlassen. Also,
ja, das stimmt.
Das war in der Tagesschau.
Ich weiß, ich wollte damit.
Ich habe um 20 Uhr vom Fernseher gesessen und das war in der Tagesschau.
Ich wollte die Relevanz
nicht runterspielen. Und die haben irgendwelchen 80-jährigen Halbtoten erklärt, wer Rezo war.
Ich wollte die Relevanz nicht runterspielen damit. Ich wollte nur erklären, Das Video hat trotz allem diesen, nicht das Video, die Diskussion hat trotz allem diesen Twitter-Charakter. Und was meine ich mit Twitter-Charakter? Dieses extreme, überspitzte und sofort draufhauen. Weißt du, ich bin kein Fan von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich habe mit der überhaupt nichts am Hut. Also wirklich, ich bin,
da,
ist mir Angela Merkel sogar lieber. Aber, also ich meine, ich verstehe ihren Satz auch nicht. Er macht überhaupt keinen Sinn. Die Forderung ist Quatsch. Welche Regulierung, was willst du da regulieren? Aber Zensur, natürlich wollte Annegret Kramp-Karrenbauer mit dieser Aussage nicht Zensur von irgendwelchen Leuten fordern. Und sie sagt das dann halt, dieser Satz, wie gesagt, ich verstehe ihn nicht, er macht keinen Sinn. Aber der wird dann wieder sofort so, finde ich, absichtlich missverstanden und missinterpretiert. Und es wird wieder so ein großes Ding draus gemacht. Und das stört mich so ein bisschen an dieser Twitter-Herangehensweise an Themen, dieses extreme Empören immer, das dann kommt. Mein Gott, frag doch Annegret Kramp-Karrenbauer ganz unaufgeregt, ja, welche Regeln meinen Sie denn? Statt zu sagen, Zensur, Zensur, Zensur.
Ja, also das sehe ich auch genauso, diese, dass man halt immer sofort so aufgeregt ist und denkt, die Welt würde sofort untergehen. Das ist alles zu sehr aufgeblasen ist. Man macht dann immer so gerne aus einer Mücke den Elefanten, ist ja auch ein wunderbares Sprichwort.
Ja.
Und das ist
gerade auf Twitter, auch
zu. Ja, das Einzige, was man halt wirklich sagen muss, man kann darüber diskutieren, ob beispielsweise für journalistische Online-Inhalte, inwieweit man für die oder inwieweit das sogar auch schon gemacht wird, die Regeln von aus der analogen Welt überträgt, ja.
Welche, aber welche Regeln?
Das, ja, das ist die
weiß
Frage.
Ich bis heute also, nicht.
Ja, das will sie selber, sagt sie auch selber nicht, aber was gibt es denn da beispielsweise? Also
Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es Regeln und das ist ja auch klar und richtig, die sollen ausgewogen sein. Aber ansonsten, Journalisten können machen, was sie wollen. Also die Bild-Zeitung, die ist auch sowas von, positioniert sich politisch, sowas von, was weiß ich, hetzt auch dann gegen die Grünen beim Veggie-Day oder was weiß ich an vielen Punkten. Und im Ausland ist das ja noch viel extremer. In Großbritannien oder so, da gibt praktisch jede Zeitung vor der Wahl irgendwie eine Wahlempfehlung an die Bürger ab. Also welche Regeln aus der analogen Welt meint sie da?
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwelche bürokratischen Regeln gibt, aber das ist gar nicht so wichtig. Der Punkt ist, auf den ich hinaus will, wenn es solche Regeln für Zeitungen in der analogen Welt gäbe, gehen wir mal davon aus, ist es schwach.
Aber in welcher Form, ganz kurz, damit ich dir folgen kann, wie sähe dann irgendwie eine Regel aus, von der du sprichst?
Also, dass du irgendwas irgendwann nicht veröffentlichen darf, beispielsweise irgendwelche Wahlumfragen oder so innerhalb irgendeines Zeitraums vor einer Wahl,
okay,
beispielsweise.
Aber das gilt natürlich für YouTuber, natürlich, das ist klar,
und von
aber
solchen,
hat nichts mit dem Rezo-Video zu tun.
Ja, nee, und vor allem mit diesem zweiten Video, weil das sind Privatpersonen, die öffentlichkeitswirksam natürlich, aber sind Privatpersonen, keine Zeitung, keine Journalisten, das sind Privatpersonen, die sagen, hey, wir wollen diese Partei nicht wählen. Das ist ein öffentlicher Brief. Das ist genauso, wenn irgendwelche Wissenschaftler einen öffentlichen Brief an Angela Merkel schreiben.
Da würde ich ein bisschen differenzieren. Ich verstehe schon den Punkt, dass Rezo nicht einfach nur eine Privatperson ist oder die YouTuber, sondern das sind Leute, die senden praktisch, die Inhalte regelmäßig an eine bestimmte Audience verbreiten. Also ein Wissenschaftler, der hat nicht diese Plattform. Also ich finde, das kann man schon mit einberechnen. Trotz allem ist Rezo natürlich kein Journalist.
Ja, aber es sind Künstler.
Die anderen auch nicht.
Ja, aber aber es sind Künstler.
Da bin ich bei dir.
Und wenn irgendwie Musiker sich zusammentun, wenn irgendwie die Ärzte bei einem Konzert gegen rechts spielen, das ist auch ein schlechtes Beispiel, aber wenn Musiker politische Positionen beziehen und sagen, wähl die und die Partei nicht, fällt das natürlich nicht unter irgendwelche etwaigen Regeln für analoge Medien. Dementsprechend ist der Punkt nicht klug und selbst wenn man dafür wäre, nicht relevant für diese 90 Webvideoproduzenten. Allerdings ist das ist natürlich keine Zensuraufforderung, das natürlich nicht, da hat man
ja eben, also deshalb, das ist der Punkt und das stört mich dann, weil das, finde ich, hilft jetzt auch nicht. Also diese ganzen Twitter-Leute, ich verstehe ja, ihr seid auf der Seite von Rezo, ich auch, finde ich zu Recht, hat ein richtig sauberes Video da abgeliefert. Natürlich kann man sagen, ja, oh Gott, manch ein journalistischer Standard ist hier nicht erfüllt. Leute, das ist ein YouTuber. Erzähl mir irgendeiner vorher, er hätte erwartet, dass ein bekannter YouTuber ein 50-minütiges Video mit Quellenangaben macht, wo er so sauber recherchiert, also wie er es da, finde ich, im großen Teil macht, irgendwie politische Themen bespricht. Never. Also das ist ein absolutes Positivbeispiel und jeder, der was anderes behauptet, labert Mist. Aber jetzt habe ich, war mein Nebensatz so lang, dass ich meinen Hauptsatz vergessen habe. Also bitte, Roman.
Das passiert den besten Podcastern.
Ja.
Mir auch. Also den besten Podcastern und mir.
Hast du ihn nochmal rausgezogen aus der Patsche.
Ja, genau. Aber wir können jetzt mal wirklich zum zur tatsächlichen Henne zum Ei kommen, und zwar zu dem ersten Rezo-Video. Und
einmal ganz kurz, vielleicht bevor wir das machen, ja, dann jetzt eben nochmal zu Kram Karrenbauer. Ja. Meine finale Aussage ist, ich finde, sie wirkt generell schon sehr unsicher, jetzt nicht nur im Umgang mit dem mit der digitalen Welt. Ich finde, natürlich kann man sagen, klar, Angela Merkel hat viele Jahre mehr Erfahrung, aber Kram-Karrenbauer ist längst nicht auf dem Niveau von Angela Merkel. Und ich sehe noch lange nicht, dass das unsere nächste Kanzlerin ist. Also da muss noch einiges passieren. Und also, ich weiß nicht, die wirkt für mich völlig unsicher. Und ich könnte mir vorstellen, dass die CDU in den nächsten Jahren da vielleicht auch sich entscheidet, dass Kram-Karrenbauer nicht für die Kanzlerschaft kandidiert. Das meinst du?
Ja, da muss man aber natürlich auch gucken. Da sind wir beide zu jung für. Aber wie das in den jungen Jahren von Merkel war, als sie überraschenderweise CDU-Vorsitzende geworden ist, also ob die da auch schon diese Sicherheit und Präsenz
in der Öffentlichkeit
hatte, das würde ich mich auch
bezweifeln. Ich werfe ja auch nicht vor, dass sie nicht den Charakter von Angela Merkel zu 100% hat, aber trotzdem ist es ja,
ja
offensichtlich, dass sie irgendwie mit Öffentlichkeit und so
ja, nicht klarkommt. Ja, aber Merkel ist halt auch schon 16 Jahre oder nee, 13 ja, Jahre
die wichtigste Frau in Deutschland. Das akzeptiere ich ja auch. Das akzeptiere ich ja auch. Ja, ja, aber okay, du wolltest zum Rezo-Video.
Ja, genau. Und du hattest das schon mal angeschnitten. Das ist wirklich für YouTube-Verhältnisse ein unfassbar gutes Video, sehr gut recherchiert. Und was man wirklich mal sagen muss, das ist ein Künstler, eine Privatperson mit sehr vielen öffentlichen Zuschauern, aber er ist auf gar keinen Fall ein Journalist. Und dementsprechend fand ich diese Aussage vom CDU-Generalsekretär, von Paul Ziemiak, er macht von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch. Journalismus ist das nicht. Würde ich zu 100% unterschreiben. Das ist kein Journalismus.
Ja, aber wann hat Ziemiak das so formuliert?
Ja,
als er gemerkt hat, die Hoffnung ist schon längst verloren.
Ja,
also genau. Ziemiak hat für mich auch ein ganz schlechtes Bild abgegeben. Ich meine, ich habe das Video damals gesehen, als es rausgekommen ist.
Auch,
das hat 3 Tage gebraucht, bis es die YouTube-Bubble verlassen hat und dann in den Medien diskutiert wurde.
Ja.
Und die CDU hat noch mal ein paar Tage gebraucht, bis sie einigermaßen den Umgang jetzt damit gefunden hat. Zumindest vielleicht Paul Ziemiak irgendwann, aber der hat auch vorher kein gutes Bild abgegeben.
Ja, da hast du voll und ganz recht. Also das Video ist gut, wenn er ein Journalist wäre, hätte ich ein paar Punkte, die ich kritisieren würde, weil er da tatsächlich zu einseitig spricht.
Aber das sind ist halt auch, wie gesagt, das ist fast eine Stunde. Also da gib mir eine Stunde Video von einem FAZ-Journalisten und ich kritisiere dir auch ein paar Sachen da dran. Also
ja,
natürlich überspitzt er und er sagt, gibt der CDU Entwicklung Schuld an einer Entwicklung, die auch unter Rot-Grün stattgefunden hat zum Beispiel. Und er sagt aber einfach, während dieser ganzen Zeit war die CDU an der Regierung. Sowas.
Ja,
trotz allem ist die CDU mitverantwortlich für ganz viele Sachen, die er da erwähnt. Ja,
Agenda 2010 hat die CDU zwar mitgestimmt, aber ist halt rot-grün und da sozialpolitisch, dann hat er auch manchmal sozialpolitisch, also du kannst halt zumindest mal erwähnen, was für eine Arbeitslosigkeit, dass wir steigende
Realität
haben.
Man muss mal, es das ja nicht, ist Nitpicking, ja, wie der Franzose sagen würde.
Wie bitte was?
Der ist einfach, das ist jetzt gerade, wir suchen nach dem Fehler sozusagen, irgendwie wie die CDU es machen würde. Oh Gott, jetzt hab ich gerade den Roman gemacht und mein Mikrofon geschlagen, das passiert sonst nicht. Also ich finde, wir können ja jetzt nochmal...
Ja, also darf ich das nur abschließen? Also das ist, kommt vielleicht auch von meiner Sozialisation und von wie man zum Beispiel im Politikunterricht aufgezogen ist. Du hast da immer Pro, Contra. Du durftest in der Klausur nie schreiben, nur Pro, 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 sondern du musst halt immer diese Differenziertheit.
Richtig, aber eine Klausur, das ist ja was völlig anderes.
Das ist was Analytisches, ja.
Er aber hatte auch überhaupt nicht einen analytischen Anspruch. Er wollte einen politischen Kommentar abgeben. Ich geh auch nicht zu Leuten, die einen Kommentar schreiben in der irgendwie und sag, oh, da ist mir aber zu wenig die Gegenposition drin. Also, aber ich verstehe auch nicht, warum du jetzt gerade versuchst, hier eine künstliche Diskussion zu kreieren, weil wir sind doch beide eigentlich einer Meinung. Das Video ist völlig legitim.
Ja, das ist innerhalb von einer politischen Meinung legitim.
Es ist, finde ich, sogar als journalistisches Stück legitim. Nein. Also, ich finde, also natürlich kann man ihm Sachen vorwerfen, aber also als selbst wenn der Kommentar so von einem Journalisten gekommen wäre, das ist so ein sauberes Video.
Wenn's ein Kommentar von einem Journalisten wäre, dann möglicherweise, aber also für mich ist das Problem, als private Meinung ist das sehr gut recherchiert. Als journalistischer Beitrag ist es wirklich verbesserungswürdig.
Ist aber kein journalistischer Beitrag. Nee,
aber das darf ich bitte mal einen Gedanken ausführen. Und wenn man diese Skala hat von, sagen wir einfach mal, um irgendwelche Zahlen zu haben, von 10, was weiß ich, Privatperson bis 20 Journalismus, ist Rezo mehr als nur eine Privatperson, dadurch, dass er halt YouTuber, Künstler, bla 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 ist, da ist er schon so eine 12.
Er ist das nicht nur eine Privatperson, ich habe ja gerade selber gesagt,
ja,
er hat
aber
eine Plattform,
heißt,
da habe ich die ja widersprochen,
aber
er ist
ja,
ein,
aber
Künstler,
das,
ein Künstler, ein
ja, Künstler auch was, Plattform. Was ich damit sagen möchte, der hat so eine ganz kleine journalistische Verantwortung und die erfüllt er größtenteils mit Bravour, allerdings möchte ich da schon auch so ein, zwei Punkte
doch,
noch kritisieren
das,
dürfen.
Das ist wirklich, also, das ist gerade auf einer Skala, um es jetzt mit deinen Worten zu sagen, auf einer Scheißegal-Skala von 1 bis 10 eine stabile 9,8, also wirklich. Das verstehe ich jetzt nicht, warum wir da jetzt irgendwie so rum eingrenzen müssen. Das ist ein richtig gutes Video gewesen und alles andere sind Versuche irgendwie der CDU, da irgendwie jetzt ein paar Fehler zu finden. Deshalb, ich finde, wir können nochmal jetzt auf den Umgang der CDU, wie er ja jetzt dann am Anfang war, mit Philipp Amthor eingehen. Also, hättest du dieses Philipp Amthor-Video gerne gesehen?
Voll und ganz aus Unterhaltungsgründen total gerne. Du wirst mich jetzt erwürgen wollen durch deinen
Computer. Ja, weil du nochmal zu dem Scheiß-Thema zurückkommen willst, aber ich lasse dich nicht. Und ich finde Philipp Amthor, ich verstehe so ein bisschen die Herangehensweise.
Das ist jetzt aber wirklich CDU. Zensur, ne? Also andere
Reden kommen Karamaus. Das ist Zensur, das gebe ich offen zu. Ja, ich finde Philipp Amthor, den Gedanken, den man da hatte, der ist ja vielleicht ganz lustig. Und ich verstehe, also ich finde zumindest gut, dass die CDU da versucht hat einzusehen, wir erreichen die Leute nur, wenn wir auch ein Antwortvideo machen. Aber natürlich wäre Philipp Amthor eine absolute Katastrophe gewesen, weil der mag vielleicht 26 sein, aber der spricht die Zielgruppe von unter 40-Jährigen immer noch nicht an. So, also deshalb,
der älteste,
das wäre eine völlige Katastrophe
der
gewesen.
Welt, ne?
Deshalb fand ich es dann taktisch richtig, dass man sich dann dazu entschieden hat, das nicht zu veröffentlichen, aber natürlich durch die ganzen Ankündigungen von vorher absolut in die Hose gegangen. Und dann dieses Thesenpapier da hochzuladen, ist natürlich auch Quatsch, weil damit erreichst du keinen. Und das ist auch, wird ja auch von diesem Klimaprofessor hier, wie heißt der, Quatschning oder so, irgendwie so um Quatschning den Dreh.
Oder so.
Genau, der hat sich das auch nochmal angeguckt, hat auch das Thesenpapier wieder gut in Teilen widerlegt. Also die CDU völlig gescheitert in ihrer Reaktion. Und da finde ich, weil man CDU und SPD auch in diesem Fall immer so unter einen Kamm schert, die SPD ist da besser mit umgegangen. Die haben ein Video hochgeladen, aber kein Antwortzerstörungsvideo, wie die CDU es geplant hat, sondern da haben sich der Klingbeil, also SPD-Generalsekretär, Kevin Kühnert und Timo Wölken, der EU-Abgeordnete, der auch sehr präsent im Internet ist, weil er mit Peter von Pizmeet befreundet ist, die haben sich da hingesetzt zu dritt und haben einfach gesagt, ja Leute, ihr habt recht, wir haben Fehler gemacht, wir versuchen uns zu ändern. Schaut mal, was wir zum Beispiel für den Klimaschutz getan haben. Das war die genau richtige Reaktion. Also man merkt, bei der SPD gibt es kompetente Leute. Die sind aber zumindest in weiten Teilen halt noch nicht in den Führungspositionen. Und das ist das große Dilemma der SPD.
Ja, also das ist die Unterschiede, wie die Parteien da rangegangen sind, das hast du richtig analysiert, dass die SPD dann natürlich haben die jetzt nicht gesagt, jo, wir haben alles scheiße gebaut, eigentlich braucht es uns nicht.
Aber das war ja auch nicht der Vorwurf von Rezo.
Ja, genau. Dementsprechend ist das schon gut. Man muss natürlich gucken, inwieweit das nachhaltig ist, weil ein Kühnert und ein Wölken sind ja auch schon eher die Alternativen in der SPD und dann halt nicht diese scholzige, nahlsche Führungsriege.
Genau. Richtig.
Da muss man natürlich dann gucken, wer da wirklich sich das mal etwas genauer hätte angucken müssen.
Genau, ich wollte auch nicht sagen, dass das Video jetzt die Politik von vorher rechtfertigt, aber es ist der richtige Umgang, weil es ist ein eingestehender Fehler, denn Rezo hat recht, da kann man mir nichts anderes erzählen in weiten Teilen und deshalb sollte man, statt irgendwie versuchen, das auseinanderzunehmen, sollte man eben dann halt die Fehler eingestehen und darauf basierend dann sagen, wir versuchen uns jetzt politisch zu ändern und das muss natürlich überprüft werden.
Ja, also gut, aber das wäre natürlich auch schon Image-schadend, wenn die CDU sagt, ja, okay, der Fehler da, da haben wir Kriegsverbrechen.
Das Video ist ein Image-schaden, aber den musst du hinnehmen, weil da kommst du nicht raus weg, weil man kann Rezo in großen Teilen nicht widerlegen, weil Rezo in großen Teilen recht hat. Also die CDU hätte auch sagen können, unsere Digitalpolitik ist verbesserungswürdig, unsere Klimapolitik, wir halten unsere Ziele nicht ein, das geht so nicht. Also die CDU hat natürlich weniger Potenzial, da gut mit umzugehen, weil sie auch in Zukunft klimafeindliche Politik machen wollen. Aber ich finde auch, die CDU hätte zumindest versuchen können, irgendwie sich Fehler einzugestehen, um einigermaßen Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber das Video, weil es so gut ist, ist eben deshalb so schwierig zu beantworten für die CDU.
Ja, man hätte sich vielleicht so kleine Rosinen rauspicken können und sagen, ja, da hat er recht. Also ich probiere es gerade strategisch zu denken, weil genau, weil die CDU hätte jetzt nicht sagen können, ja, ne, jetzt wieder diese SPD-Bedingung, ja, wir haben alles falsch gemacht, komm, wieso schreib uns mal auf, wie wir es jetzt machen sollen. Die hätten dann schon sagen müssen, ja, sind unsere Werte, da haben wir Unterschiede, Energieausstieg, wollen wir dafür sorgen, dass es irgendwie, wir haben Energie- und Atomausstieg gleichzeitig, bla bla bla, Kohleausstieg und Atomausstieg.
Ja, und Philipp Amthor, der hätte das nicht gemacht, sondern der hätte versucht, Rezo zu zerstören und das wäre natürlich...
Das wäre dann Trump-Niveau gewesen, ne?
Das ist mir auch relativ egal. Es wäre vor allem einfach strategisch das Schlimmste, was die CDU hätte machen können, weil Philipp Amthor, also ich meine, das muss man ja nicht erklären, oder? Also das sollte
ja das ist klar sein. Klar, ja, voll und ganz. Wäre witzig, wenn sich Philipp Amthor noch so eine Cappy aufgezogen hätte. Das ist sehr, sehr
skurril. Hätte ich ihm zugetraut.
Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, aber ist auf jeden Fall großes Thema gewesen. Ist auch sehr interessant gewesen, dass das wirklich in die Öffentlichkeit gekommen ist. Also ich habe mir, wir nehmen am Donnerstag auf, ich habe mir gestern, habe ich mir Maischberger angeguckt, da haben die auch über Rezo gesprochen. Und das ist dann schon, das ist halt signifikant aus dieser Filterbubble rausgekommen. Und dementsprechend ist das mal wirklich,
aber
ich überlege gerade, ob das das erste Mal ist, dass irgendwie so eine Internet, also Artikel 13 ist es, da ist die Debatte aus dem Internet in die Realität gekommen. Genau. Und hier ist es sozusagen jetzt ein Video, das aus dem Internet
und ein YouTuber, Realität. Das stimmt.
Ja,
ja, also genau. Natürlich gab es auch bei dieser Artikel 13 Debatte prominente Figuren wie dieser Anwalt für Internetrecht hier, Christian Solmecke, aber das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Niveau und das gab es so auch noch nicht. Aber ich finde es gut und richtig, dass das Video so wahrgenommen wird, weil Rezo ist eben eine Stimme der Jugend und das ist absolut relevant. Und das zu ignorieren wäre einfach Quatsch gewesen, weil es eine extreme Relevanz für die Öffentlichkeit hat, wenn eine Person, also natürlich, das ist ja auch immer, was gesagt wurde, ach, das sind doch keine neuen Inhalte, das wissen wir doch alle schon, das sind doch alles alte Kamellen. Aber Rezo hat ja recht mit dem Punkt, es hat sich nichts geändert. Und er ist die Stimme der Jugend, die genau das als Vorwurf eben an die Parteien richtet. Und deshalb finde ich es sehr gut, dass das so relevant ist, das Video in der öffentlichen Debatte.
Ja, das ist auf jeden Fall. Und es ist halt auch mal eine ganz andere. Es ist halt nicht immer nur alles dann so, der eine Robin Alexander spricht mit irgendeinem anderen Journalisten in irgendeiner Talkshow und dort wird er irgendwie austariert und irgendein Politiker sagt irgendwo öffentlichkeitswirksam irgendwas, was total durchgedacht ist, sondern es ist einfach mal eine ganz andere Debattenkultur, nicht Debattenkultur, aber Initiator einer Debatte gewesen.
Ja.
Das ist wirklich was Gutes gewesen. Die Debattenkultur haben wir ja kritisiert, dass das halt zu aufgepusht manchmal war.
Ich habe das nicht kritisiert. Ich finde
also das mit Annegret Kramp-Karrenbauer, also da.
Ach so, ja, das stimmt. Aber Rezo finde ich, ist es absolut legitim, dass er hier mit einer jugendlichen Sprache rangeht und dass er eben auch zeigt, dass er verärgert ist. Da richte ich überhaupt gar keinen Vorwurf an. Ist es das gewesen?
Ja, das war's, würde ich sagen. Ja, eine Sache, die wir vergessen haben, am Anfang der Folge zu sagen. Nächste Woche wird es leider Gottes keine Folge vom Jungpolitischen Podcast geben, aus zeitlichen Gründen. Wir machen
Pfingstferien hat der
Podcast. Ja, genau. Wir müssen uns aufs Pfingstfest... Was ist an Pfingsten passiert? Wir müssen uns aufs Pfingstfest konzentrieren. Kannst du ja gar nicht googeln. Ja. Und Pfingsten.
Ihr könnt uns auf Twitter folgen, @jukopodcast.
50 gerne, Tage nach Ostern, das wusste ich übrigens.
Hab
ich
gerne nicht kommentieren gegoogelt. Über den Link in der Podcast-Beschreibung. Ich glaube, ihr kennt die ganze Chose, bewerten auf iTunes, das muss ich nicht nochmal sagen. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.